rund um die Gesundheit.
Willkommen zurück. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge AKH Talk. Und heute geht es um ein Thema, das betrifft, glaube ich, fast alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die zumindest mal vorhaben, eine Familie zu gründen. Es geht heute nämlich um alles, was die Geburt betrifft. Und dazu freue ich mich ganz herzlich begrüßen zu dürfen Carola Lienig. Sie ist die leitende Hebamme bzw. auch die Bereichsleitung der Kreißsäle vom AKH Gesundheit, also von dem Klinikverbund. Erstmal, hallo Frau Lienig, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Ich habe gerade schon gesagt, Sie sind die leitende Hebamme, Bereichsleitung, Kreißsäle. Das klingt recht besonders, weil ich glaube, Sie leiten nicht nur einen Kreißsaal eben, sondern das Besondere ist, Sie leiten zumindest, weiß ich, von zwei Kreißsälen. Einmal Ludwigsburg, einmal Bietigheim.
Das stimmt. Angefangen habe ich natürlich hier in Bietigheim 1993 als ganz normale Hebamme und wurde dann Stationsleitung oder leitende Hebamme, nennt sich das ja. Und 2018 dann Bereichsleitung und habe dann beide Kreißsäle unter anderem übernommen.
Klingt für mich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise leitet man ja immer nur eine Station. Jetzt leiten Sie zwei Stationen. Ist es auch tatsächlich so ungewöhnlich oder ist das bei Hebammen gar nicht so komisch?
Nein, das betrifft ja nicht nur die Hebammen. Das ist in der Pflege auch machbar. Als Bereichsleitung hat man immer mehrere Stationen. Und bei Hebammen ist es vielleicht, wenn man so in die Umgebung schaut, eher ungewöhnlich, dass man zwei Kreißsäle hat. Das stimmt schon.
Warum ist es da dann ungewöhnlicher als jetzt in anderen medizinischen Abteilungen?
Weil ich denke, auch andere Leitungskonzepte von anderen Kliniken gefahren werden. Also wir haben hier das Bereichsleitungskonzept, andere Kliniken haben Zentrumsleitungen, nächste Kliniken haben wieder Pflegedirektionen, also das ist sehr unterschiedlich, wird sehr unterschiedlich gelebt und hier ist es halt das Bereichsleitungssystem.
Wenn man sich jetzt so umhört, dann hört man vor allem von vielen jungen, teilweise auch kleinen Mädchen, dass sie Hebammen einen ganz tollen Beruf finden, trotzdem finden relativ wenige gefühlt dann wirklich im Endeffekt auch wirklich in den Job. Wie sehen Sie das? Ist es wirklich so der schönste Job, den man haben kann?
Ja, natürlich. Ich sehe es schon so, dass es ein sehr schöner Job ist, den man haben kann. Es gibt, glaube ich, sehr viele Hebammen, aber es gibt nicht genügend Hebammen, die diesen Beruf ausüben, also diese Tätigkeit momentan ausüben. Viele sind andere Wege gegangen.
Gehen wir später noch mehr drauf ein. Jetzt sind Sie eben auch Hebamme geworden. Was hat Sie dazu veranlasst? Warum hat bei Ihnen vielleicht der Kindheitswunsch auch dazu geführt? War es denn ein Kindheitswunsch?
Naja, ja. Eigentlich wollte ich mal Apothekerin werden, weil ich da so aufgewachsen bin im Umfeld, weil meine Mama Apothekerin war und habe aber in DDR-Zeiten nicht so ohne weiteres mein Abitur machen können, weil meine Eltern ein anderes Meinungsbild hatten, als damals gefordert war. Und da hatte mich meine Mama so draufgebracht, du, was meinst du denn? Könntest du vielleicht oder willst du vielleicht Hebamme werden? Und daraufhin habe ich natürlich mich auch in Kreißsälen mal vorgestellt und früher musste man sehr viel tun im Vorfeld, um Hebamme werden zu können, weil im ganzen Kreisgebiet, das ist mit Landkreisen heute zu vergleichen, gab es immer nur eine Ausbildungsstelle und da musste man schon in frühen Jahren, also schon in der 8. Klasse damals, sich immer in den Krankenhäusern vorstellen und als Reinigungsgehilfin praktisch arbeiten. Also ich bin ab der 8. Klasse jede Ferien, ob es Sommer- oder Winterferien war, dann im Krankenhaus arbeiten gegangen, putzen gegangen und hatte mir dadurch natürlich einen Namen in Anführungsstrichen gemacht.
Das klingt fast wie das amerikanische Modell vom Tellerwäscher zum Millionär, in dem Fall von der Putzkraft zur Hebamme, oder?
Naja, ein bisschen so, aber Millionär ist man natürlich mit der Hebammenberuf nicht.
Das stimmt, aber vielleicht kriegt man seinen Traumberuf dadurch. Jetzt ist es so, Familien kommen, beziehungsweise werdende Familien kommen ja zu Ihnen. Was ist da jetzt das Besondere, was eine Hebamme da besonders gut können muss? Was sind so die Herausforderungen?
Eine Hebamme sollte natürlich total empathisch sein. Also das ist das, was ganz wichtig ist. Sie sollte Einfühlungsvermögen haben, sollte aber auch ein Stück weit Durchsetzungsvermögen haben, aber auf liebevolle Art und Weise gemeint. Sie sollte fachlich kompetent sein. Das ist natürlich Voraussetzung, weil sie ja Verantwortung trägt für zwei Menschenleben, das der Schwangeren und des ungeborenen Kindes oder dann des geborenen Kindes. Und dann sollte sie natürlich auch ein Stück weit kommunikativ sein, weil viel auch wir ja beraten oder anleiten müssen in unserem Beruf.
Jetzt haben Sie so ein paar Sachen aufgezählt. Da habe ich jetzt gerade schon überlegt, es gibt so wenig männliche Hebammen. Fehlt denen genau dieses Können, diese Empathie und die ganzen Sachen, die Sie angesprochen haben? Oder warum gibt es so wenig Männer in dem Beruf?
Das kann man nur so mutmaßen. Ja, es gibt sehr wenige Männer in diesem Beruf. 1995 wurde der Beruf auch Männern zugänglich gemacht. Damals hießen sie noch Entbindungspfleger und nicht Hebamme. Heute unterdessen diverser Begriff Hebamme. Und ich hatte in meiner Ausbildung, also 1990 bis 1993, einen männlichen Kollegen. Warum hat sich das nicht so durchgesetzt? Geburt ist ja ein Ereignis, was sehr, sehr intim ist und wo sich Frauen sehr öffnen müssen. Und schon seit ja vielen Jahrtausenden, also seit es die Menschheit gibt, ist es ja so ein bisschen ein Frauenjob gewesen. Und vielleicht ist es ja auf dieser gleichgeschlechtlichen Ebene besser machbar, als wenn jetzt jemand anders Geschlechtliches vor einem steht. Außerdem ist unser Entbindungspfleger damals genannt ja immer so ein bisschen als Arzt verkannt worden. Also das war so damals in der Praxis, ja.
Jetzt ist es aber so, dass ja es Hebammen gefühlt zumindest oder von der Außendarstellung her immer weniger gibt. Ist es tatsächlich so und woran liegt es auch?
Ich glaube nicht unbedingt, dass es viel weniger Hebammen gibt, weil es werden auch jetzt wieder sehr viele ausgebildet, aber es arbeiten nicht sehr viele in diesem oder nicht genügend in diesem Beruf oder nur sehr geringfügig in dem Beruf. Klar, es ist ein Frauenberuf und da gibt es natürlich eine natürliche Fluktuation durch Familienplanung. Ja, deswegen ist die Verweildauer, liegt glaube ich auch zwischen 4 und 7 Jahren, wenn ich das richtig weiß. Also ist gar nicht so hoch. Aber natürlich ist es ein anstrengender Beruf. Ein anstrengender Beruf, der doch einiges von einem abverlangt. Sei es jetzt die Begleitung der Frauen, sei es die Arbeitsverdichtung in den Kliniken, sei es die Anspruchshaltung auch der werdenden Eltern heutzutage. Also da gibt es sicherlich viele Gründe. Aber auch für unsere junge Generation die Schichtarbeit und die Wochenendarbeit. Also das ist was, was natürlich heute nicht mehr jeder machen möchte, aber es zu diesem Beruf einfach dazugehört.
Trotzdem dürfte es ja aber zumindest aus Ihrer Sicht wahrscheinlich ein sehr erfüllender Job auch sein, oder? Zumindest stelle ich es mir so vor, weil ich meine, man bringt ein Leben auf die Welt. Das ist, glaube ich, jedes Mal ein einmaliges Erlebnis, nicht nur für die Eltern, oder?
Ja, natürlich hat man das Privileg, das muss man schon sagen, Frauen, Eltern, junge Familien in einem ganz besonderen Lebensabschnitt begleiten zu dürfen. Das muss man auch wirklich so formulieren, weil das ist schon ein Privileg.
Jetzt ist es so, auch von dem, was ich so mitbekomme, scheinen Eltern, die heutzutage zu Ihnen kommen, irgendwie so ein bisschen unsicherer. Ist es so? Sind die vielleicht auch besser vorbereitet? Sind die schlechter vorbereitet als früher? Sie machen das ja jetzt schon eine ganze Weile. Also wie hat sich das so verändert, das Elternverhältnis?
Ja, teilweise hat sich schon verändert. Also durch die sozialen Medien, durch diese Überflutung von Informationen heutzutage und auch manchmal schon durch diese Krankschreibung von Anfang an der Schwangerschaft haben die Frauen natürlich Zeit oder auch die Gelegenheit, sich viel zu informieren und sind dann manchmal auch desinformiert von den vielen Informationen, von dieser Informationsflut und können das auch manchmal gar nicht so selektieren. Und jeder meint, zu diesem Ereignis oder zu diesem Phänomen irgendwas sagen zu müssen, irgendeine Meinung haben zu müssen. Das bringt doch oft eine Verunsicherung für die Paare mit.
Um mal ein bisschen Sicherheit zu bringen, versuchen wir jetzt mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben, in dem Sinne, dass wir mal einfach beschreiben, was die Leute eigentlich machen müssen. Also wenn jetzt jemand beschließt, ich möchte eine Familie haben und es klappt tatsächlich auch, die Frau ist schwanger, wie schnell sollte man schauen, dass man sich eine Hebamme holt? Gefühlt ist da schon der erste Stress da, weil alle sagen, du brauchst sofort, musst dich sofort drum kümmern. Ist es tatsächlich so, was empfehlen Sie da?
Ja, also ich denke, Postkonzeption, also nach der Befruchtung braucht man nicht gleich losrennen, das erlebt man ja heute auch manchmal. Es kann ja in den ersten Wochen einfach noch viel passieren, aber so rund um die 10., 12. Schwangerschaftswoche, wenn dann wirklich auch die Schwangerschaft vom Frauenarzt gut bestätigt ist, man den Mutterpass erhalten hat, dann muss man schon forciert nach einer Hebamme schauen, weil halt dieser Hebammenmangel da ist. Und sollte dann gucken, dass man natürlich erstmal jemanden auch fürs Wochenbett findet, also der dann wirklich die Wochenbettbetreuung macht von den Hebammen. Aber wünscht man sich natürlich eine Hausgeburt, dann muss man sich natürlich ganz anders vorbereiten. Also dann muss man ja Hebammen suchen, die das auch in ihrem Portfolio anbieten. Und dann guckt man natürlich auch nach Hebammen. Am besten ist es vielleicht auch, wenn es die ist, die auch die Nachsorge macht, also die Wochenbettbesuche, dass man dann jemanden hat, wo man auch zu einem Geburtsvorbereitungskurs hingehen kann, sich anmelden kann. Und der beginnt ja dann meistens Ende der 28. Schwangerschaftswoche und geht dann meistens so bis so 4 Wochen, 6 Wochen vor der Geburt. Und dann kann man sich austoben, wie man will, weil heute gibt es sehr viel auf dem Markt. Auch Hebammen oder andere Menschen bieten ja viele Kurse an für werdende Eltern, für Geschwisterkinder, für Großeltern. Also da ist ja alles möglich. Es gibt auch Yoga für Schwangere, wenn man jetzt ein bisschen auch was für den Körper tun möchte. Also da muss man sich einfach umhören. Im Internet gibt es da ja viele Informationen, auch immer landkreisgebunden, wenn man nach Hebammen googelt, und muss sich dann jemanden aktiv suchen. Außerdem sollte man, wenn man dann sich die Klinik ausgesucht hat, dann noch gucken, ob es eine Hebammensprechstunde in der entsprechenden Klinik gibt, angeboten wird, und sich dort vorstellen. Da hat man die Chance, auch noch mal ein bisschen die Philosophie der Klinik kennenzulernen und vielleicht auch ein paar Leute und noch Fragen zu stellen über die Geburt selber, was dann jetzt wirklich auch klinikspezifisch alles angeboten wird. Das macht Sinn. Naja, und dann hinterher hat man ja dann die Hebamme für die Nachsorge, für die Wochenbettbetreuung und auch für den Rückbildungsgymnastikkurs. Das ist auch was Wichtiges. Und dann ist es genau wie in der Vorsorge. Es gibt auch in der Nachsorge ganz viel, was angeboten wird. Also alles Mögliche an Kinderkursen, wo man dann auch selektieren muss, was ist für mich geeignet, was könnte meinem Kind Spaß machen, wo möchte ich hingehen. Auf alle Fälle nicht alles, das schafft man eh nicht, aber vielleicht ein bisschen überlegen, was tut einem gut, was könnte mir gut tun, was könnte meinem Kind gut tun.
Da wollte ich nämlich gerade fragen, was würden Sie denn empfehlen, was ist sinnvoll und was kann man eher lassen? Aber Sie sagen, das ist eher Typsache, oder?
Naja gut, die Geburtsvorbereitung, die Wochenbettbetreuung, die Hebammensprechstunde, die Rückbildungsgymnastik, das würde ich schon befürworten, dass das möglichst jede Frau mitmachen soll, weil das ganz wichtig ist und gerade die Geburtsvorbereitung zu manchen Entscheidungsfindungen auch beiträgt und die Rückbildung natürlich für den Körper der Frau wichtig ist. Aber die anderen Kurse, das ist mehr Typsache auch.
Sie haben gerade auch angesprochen, wenn man sich dann eine Klinik ausgesucht hat. Also es ist tatsächlich so, dass werdende Eltern entscheiden können, okay, in welche Klinik wollen wir gehen. Ist es deswegen vielleicht auch sinnvoll, sich vorab mal den oder die verschiedenen Kreissäle anzusehen, wenn es das Angebot gibt?
Ja, es ist kein Muss, aber viele Eltern haben das Bedürfnis, sich vorab einfach mal zu informieren. Was bietet die Klinik an? Also man sollte jetzt keinen Kreißsaal-Tourismus betreiben, aber vielleicht zwischen 2, maximal 3 Kliniken auswählen, wo man einfach mal vorbeigeht. Und die meisten Kliniken bieten ja den Elterninformationsabend, wie wir hier in Ludwigsburg und Bietigheim, rund um die Geburt an. In Ludwigsburg ist es jeder erste Dienstag im Monat, in Bietigheim ist es jeder dritte Donnerstag im Monat, also jeden Monat einmal. Und dann gibt es ja eine Vorstellung von dem Team, wo man das auch über das ganze Portfolio redet und im Anschluss noch, wenn es möglich ist, eine Kreißsaalbesichtigung.
Wie sieht es denn eigentlich mit Literatur aus? Es gibt ganz viele Eltern, die dann natürlich Bücher wälzen und stöbern. Es gibt wieder die, die sagen, nö, wir machen das aus dem Gefühl heraus. Können Sie da irgendeinen Ratschlag geben oder ist das einfach auch wieder Typsache, dass der eine halt vielleicht etwas mehr Literatur braucht, um für sich selber vielleicht auch beruhigt zu sein, der andere braucht es halt nicht. Was würden Sie da empfehlen? Gibt es da vielleicht auch einen Geheimtipp, wo Sie sagen können, ah, das Buch kann ich wärmstens empfehlen oder lege ich den Eltern ans Herz. Gibt es sowas?
Ja, es gibt so 2 Klassiker. Einmal die Hebammensprechstunde von der Ingeborg Stadelmann, die viele Fallbeispiele auch hat in dem Buch, und das Stillbuch von Hanna Lothrop. Aber da gibt es bestimmt auch noch weitere Literatur, die man sich suchen kann. Ist auf alle Fälle vielleicht besser, als irgendwie in so kommerziellen Sendern irgendwelche Geburten anzuschauen, die dann eh bei einem selbst anders verlaufen.
Definitiv. Jetzt sind Sie ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Hebamme rein an den Kliniken. Ich meine, mit ihren beiden Shops, sowohl in Ludwigsburg als auch Bietigheim, glaube ich, haben sie auch genug zu tun. Jetzt gibt es ja aber auch die, ich sag mal, ambulanten Hebammen, also die die Hausbesuche machen, nach Hause kommen. Warum haben Sie sich aber fürs Klinikum speziell entschieden?
Ich bin beides eigentlich.
Doch, ich hatte es irgendwie noch im Kopf, aber ich dachte, okay, es kann doch gar nicht gehen von der Zeit her. Das heißt, Sie machen tatsächlich beides.
Ja, ich habe beides gemacht. Jetzt ruht die Freiberuflichkeit. Also fangen wir mal von vorne an. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie man arbeiten kann oder man kombiniert ist. Einmal die Selbstständigkeit, sprich Freiberuflichkeit, wo man tätig ist, was ein Teil der Hebammen macht und ein Teil geht in die Klinik, und auch ganz viele, wie ich zum Beispiel, die beides machen, also angestellt sind, und dann kann man natürlich nicht alles bedienen, das ganze freiberufliche Umfeld, sondern sucht sich dann raus, zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse oder Rückbildungsgymnastikkurse oder macht Nachsorgen, also diese Wochenbettbetreuung. Und ich habe das auch getan, sehr, sehr viele Jahre. Jahre, bis ich jetzt vor 3 Jahren mein Studium begonnen habe, ein Fernstudium, was ich nebenbei absolviere für meinen derzeitigen Job als Bereichsleitung. Und deswegen ruht meine Freiberuflichkeit gerade.
Ist Ihnen einfach langweilig oder warum macht man dann noch ein Studium auch noch?
Ja gut, ich habe mich ja nun weiterentwickelt und bin in diese Branche vom Prozess- und Personalmanagement eingestiegen als Bereichsleitung. Und da ist es so ein bisschen dazugehörend, dass man einfach diese Qualifikation noch besitzt.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen, was es für verschiedene Hebammen gibt, was es für verschiedene Angebote gibt. Was macht jetzt eine Hebamme eben, wenn jemand ambulant zu jemandem kommt und sagt, okay, wir kriegen jetzt ein Kind? Also was machen Sie dann, wenn Sie diese häuslichen Besuche machen? Was wird da eigentlich alles gemacht?
Wenn ich jetzt mich wirklich für eine Hausgeburt entscheide, dann muss ich natürlich intensiven Kontakt zu meiner Hebamme haben. Meistens ist es dann auch schon so, dass die Vorsorge, die ja oft bei den Ärzten gemacht wird, durch Hebammen erfolgt und die Hausgeburtsfrauen auch zur Vorsorge zu den Hebammen gehen. Und dann ist es auch wieder da, die Entscheidung, welche Kurse besuche ich dann noch bei der Hebamme. Und dann gibt es auch sicherlich bestimmte Termine, die die Hebamme anbietet, wo man sich halt auf die Hausgeburt vorbereitet. Im Hebammenkreisel, den wir hier in Bietigheim anbieten, ist es auch in einer kleineren Art und Weise so. Also die Paare müssen sich auch 2-mal vorstellen in der Sprechstunde. Wenn sie ausschließlich im Hebammenkreisel von Hebammen betreut werden wollen und nicht diese klassische Betreuung zwischen Arzt und Hebamme wünschen, also dieses zusätzliche Betreuungsmodell in Anspruch nehmen möchten. Und da lernt man natürlich die Paare auch vorab kennen und redet natürlich über die Art und Weise, wie sie gebären möchten. Man geht da auf die Bedürfnisse ein, aber wenn man nur in Anführungsstrichen bei Hebammen gebären möchte, also als Hausgeburt oder Hebammenkreißsaalgeburt, ist es auch klar, dass es dort keine Schmerzmittel gibt, was Betäubungsmittel betrifft oder keine Anästhesien betrifft. Und da muss man schon bereit sein, aus eigenem Willen gebären zu wollen und sich auch entsprechend darauf vorbereiten. Und ansonsten ist es ja so, dass man in die Hebammensprechstunde in der Klinik geht, was ich vorhin schon erwähnte, da nochmal so ein bisschen abcheckt, wie das läuft in jeder Klinik und dann zur Geburt in die Klinik kommt.
Da ist jetzt ein Begriff gefallen, den möchte ich gerne aufgreifen, und zwar der Hebammenkreißsaal. Jeder kennt natürlich das Wort Kreißsaal. Zunächst mal muss man sagen, dieses Kreis hat ja nichts damit zu tun, dass das runde Räume sind. Ne? Ich war auch überrascht beim ersten Kind. Hoppla, das ist ja ein ganz normaler Patientenraum. Warum eigentlich Kreissaal?
Es kommt von wohl Kreischenden. Also da gibt es viele Versionen, die man heute erzählt. Keiner weiß es so wirklich. Aber es ist ein funktioneller Raum, wo natürlich im Zentrum des Raumes ein Entbindungsbett steht. Heute legen wir natürlich auch Wert auf Bewegung unter der Geburt. Das heißt, es ist nicht nur ein Bett vorhanden, sondern es sind Bälle vorhanden, sind Seile vorhanden, sind Gebärhocker vorhanden, sind Matten vorhanden. Und dann gibt es natürlich noch das medizinische Equipment, was in jedem Kreißsaal vorhanden ist und dann, was man fürs Kind halt noch braucht. Der Hebammenkreißsaal.
Genau, und da waren wir jetzt nämlich bei dem Punkt. Hebammenkreißsaal ist nochmal eben ein Unterschied zu dem normalen Kreißsaal. Was ist da der Unterschied?
Frauen, die sehr selbstbestimmt gebären möchten, aber trotzdem dieses Klinik Setting nutzen wollen, also sich nicht ganz wagen, den Schritt in die Hausgeburtshilfe zu machen, die können heutzutage sich Kliniken aussuchen, die einen Hebammenkreißsaal anbieten. Also es ist ein zusätzliches Betreuungsmodell und sie werden dort ausschließlich von Hebammen betreut. Nur wenn es zu einer Komplikation unter der Geburt kommen sollte, was ja mal sein kann, oder die Frau vielleicht doch ein Schmerzmittel oder eine PDA, also eine Anästhesie, braucht, dann besteht die Möglichkeit, dass man unverzüglich überleitet, also überleitet heißt, den Arzt hinzuzieht und dokumentiert, dass es jetzt kein Hebammenkreißsaalgeburt mehr ist, sondern eine interdisziplinäre Betreuung zwischen Hebamme und Arzt weiter folgt und dann ist es halt ohne Zeitverzug machbar, was in der Hausgeburtshilfe nicht ganz so ist, weil dann muss man schon ja noch den Weg in die Klinik einkalkulieren. Und deswegen sind natürlich nicht die Hausgeburten zurückgegangen. Die sind jahrelang, jahrzehntelang gleich geblieben von der Anzahl her, weil das ein bestimmtes Frauenklientel ist, was sich das bewusst aussucht. Und das ist auch gut so, das ist völlig in Ordnung. Aber es sind doch einige Frauen hinzugekommen, die jetzt sagen, okay, nein, ich würde gerne doch das versuchen, aus eigener Kraft machen zu wollen, die Geburt selbstbestimmt machen zu wollen und sich dann diesen Hebammenkreißsaal als Alternative aussuchen. Und das sind, wenn ein Hebammenkreißsaal etabliert ist an einem Klinikum, so ungefähr 10% der Geburten.
Das klingt jetzt sehr außergewöhnlich. Gibt es so einen Hebammenkreißsaal jetzt häufig? Und ich glaube, es hat ja auch was mit Ihnen speziell zu tun, dass es den auch hier in Bietigheim gibt, ne?
Ja, das hat es zu tun, weil Ende der 90er Jahre ist es schon mal vom Hebammenverband aufgegriffen worden, das Thema, weil das hauptsächlich in den skandinavischen Ländern schon aufgetreten war, diese Betreuung im Hebammenkreißsaal, aber auch in Österreich und der Schweiz. Und dann hat man auch hier vom Hebammenverband aus das forciert und hat das thematisiert. Und dann kamen auch die ersten Pilotprojekte, was Hamburg betraf, was Bremen betraf. Und als dritter Kreißsaal, die dann auch in eine klinische Studie, in eine Multicenter-Studie hereinkam, der Hebammenkreißsaal in Stuttgart. Und dort an dieser Stelle, wo das lief, bin ich eingestiegen, weil mich das total interessiert hatte und ich war gespannt drauf, was das heißt und habe mich da intensiv damit beschäftigt und habe das sehr schnell dann auch als Projekt bei meiner Geschäftsführung hier eingereicht und habe das dann auch 2011 hier im Bietigheim implementiert. Mit Herrenberg zusammen und noch Nürnberg waren wir mit den drei anderen Kreißsälen der Republik eine der ersten Kreißsäle, also deutschlandweit flächendeckend und auch lange Zeit, bis jetzt dann das 2017 im Bundesgesundheitsziel nochmal aufgenommen wurde, dass es wichtig ist, dass man Hebammenkreißsäle implementiert. Und dann haben sich es auch die Landesregierungen so nach und nach angenommen und seit 3-4 Jahren fördern die das auch flächendeckend fast jetzt. Und jetzt entstehen mehrere Kreißsäle. Aber wir waren so die Vorhut vor 10, 15 Jahren und das war natürlich auch ein in Anführungsstrichen Baby von mir. Und es ist erfolgreich gelaufen und das macht mich natürlich auch stolz, auch mein Team stolz.
Kann man auch definitiv sein. Jetzt haben wir gerade schon angeschnitten, dass die Zahl der Hausgeburten relativ gleich bleibt. Sie haben es im Vorgespräch gesagt, so grob bei 1% aller Geburten. Der Hebammenkreißsaal ist so eine Mittelstation zwischen Hausgeburt und klinischer Geburt. Gibt es da aber trotzdem bei der klinischen Geburt auch irgendwie Tendenzen, dass man sagt, okay, im Moment ist es so ein Trend mehr zu Kaiserschnitt oder natürliche Geburt mit dem Hebammenkreißsaal oder ist es eigentlich immer relativ gleich?
Nein, der Trend ist schon leider da, dass halt Risikoschwangerschaften zunehmen, weil es ja auch viele Volkskrankheiten gibt, was Blutdruck, was Diabetes, was Adipositas vor allem betrifft. Und dadurch wächst auch das Klientel der Risikoschwangeren. Ne? Und deswegen verändert sich das natürlich im Laufe der Jahre. Und jetzt haben wir gerade wieder so die letzten 5 Jahre so einen Trend, wo man meint wirklich, also fast jede Frau hat irgendwo ein Risiko. Aber trotzdem gibt es auch noch genügend Frauen, die keins haben und die normal gebären können. Und vom Fachlichen her gesehen ist es schon so, dass man die natürliche Geburt unterstützt, weil man heute weiß, dass das für Mutter und Kind, also für Frauengesundheit und Kindergesundheit, wirklich vehement wichtig ist, dass eine Frau möglichst normal gebären kann. Und wenn natürlich aber Risiken entstehen, dann ist es ganz klar, dass dann auch Kaiserschnitte notwendig sind oder auch wie jetzt in Ludwigsburg unser Haus, ein Haus mit Maximalversorgung für die Kinder mit anschließender Kinderklinik. Also wir nennen das Perinatalzentrum.
Während einer Geburt durchleben vor allem die Frauen ja so ganz verschiedene Phasen. Kann man die eigentlich in irgendeiner Form, ich sag mal, einteilen, kategorisieren, dass man sagt, okay, jetzt ist sie in der und der Phase, emotional zum Beispiel, und dann durchlebt man da so eine Geburt. Gibt es sowas?
Also emotional weniger, weil das ja jede Frau anders erlebt und dann kommt es ja auf die Länge der Geburt drauf an. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, die man als Frau durchlebt, wo man manchmal denkt, tschakka, das schaffe ich, und ganz motiviert ist oder so, oh, jetzt jetzt hoffentlich kriege ich das noch hin, denkt. Aber dazu sind wir ja auch wieder da und auch dazu ist der Partner mit da. Der wird dann natürlich mit eingebunden, die Frauen da dort an der Stelle abzuholen und wieder zu motivieren. Rein fachlich gibt es natürlich Phasen, wie man eine Geburt einteilt, in diese Anfangsphase, auch Latenzphase genannt, wo auch Frauen noch gar nicht so fokussiert im Kreißsaal sein sollen, sondern sich noch viel bewegen sollen, vielleicht auch die Zeit zu Hause verbringen sollen. Das ist so diese Muttermundseröffnung von 0 bis 4, 5, 6 Zentimetern. Das ist natürlich auch bei jeder Frau unterschiedlich, weil das Schmerzempfinden ja unterschiedlich ist. Und wenn man das natürlich zu Hause schafft, ist das super. Wenn man es nicht schafft, ist es auch in Ordnung. Dann kommt man in die Klinik und erfährt dann dementsprechend auch die Unterstützung. Dann kommt die nächste Phase, die sich da so bei 4, 5 Zentimeter Muttermundseröffnung anschließt, bis zu einem vollständigen eröffneten Muttermund. Das ist die sogenannte Eröffnungsphase, also wo der Muttermund sich stetig eröffnet. Und das ist schon eine aktive Phase, also eine Powerphase, wo die Wehen auch immer mehr zunehmen unter der Geburt. Das Kind seinen Weg sucht, vielleicht auch schon ein Stück weit durchs Becken manchmal und wo die Frau schon richtig arbeiten muss. Und da kann eine Frau schon an Grenzen stoßen, die eine mehr oder weniger. Und dann kommt nochmal so eine richtige Powerphase. Das ist die sogenannte Aktivphase. Früher hat man es Austrittsphase genannt, aber ich nenne es gerne Aktivphase, weil die Frau ja ziemlich aktiv ist und nicht nur die Frau, sondern das Kind auch. Das muss seinen Weg durchs Becken finden. Also der Muttermund ist ganz offen und das Kind rotiert dann auch aus eigenen Kräften, mit eigenem Willen. Also das sollte man nicht unterschätzen, durch das Becken durch. Und dann schließlich das Pressen zum Schluss oder das Rausschieben des Kindes. Auch da muss man nicht so an ein Wortspiel glauben. Also die eine Frau muss da mehr tun, die andere weniger. Bei der einen ist mehr Power dahinter, bei der anderen wieder weniger. Und auf alle Fälle ist es eine sehr anstrengende Phase für die Frau. Und dann hält sie hoffentlich ihr Kind zufrieden in den Armen.
Wenn Sie sich jetzt an Ihre Karriere zurückerinnern, in Ihre bisherige, gibt es eine Geburt, die in besonders Erinnerung geblieben ist? Vielleicht, weil sie auch extrem lang gedauert hat oder vielleicht auch extrem schnell ging. Gibt es solche Geburten bei Ihnen?
Ja, man erinnert sich natürlich nicht an jede. Das wären ja mehrere tausende Geburten, so nach 30 Berufsjahren. Aber natürlich hat man Geburten in Erinnerung, die sehr traurig waren, also stille Geburten, die sehr tragisch waren, also mit Komplikationen verbunden waren, aber auch manchmal Geburten, wo man so gesagt hat, oh, Hut ab vor der Frau, wie die das gemacht hat, wo es einen so schaurig ein bisschen den Rücken runterläuft, weil die Frau das so super gemacht hat oder das Paar so gut miteinander harmoniert hat, dass man sagt, das war jetzt richtig schön. Also daran kann man sich auch erinnern.
Und gibt es aber auch zum Beispiel eine längste Geburt, also bei der Sie mal dabei waren, was ist so der Rekord?
Will ich gar nicht so sagen. Also man muss es immer retrospektiv sehen, weil man kann nur rückwirkend sagen, wann wirklich die Geburt gestartet ist. Und natürlich gibt es Geburten, die manchmal mehrere Tage gehen können und ganz schnelle Geburten, die bloß ein paar Minuten sind oder auf dem Hubschrauberlandeplatz hier in Bietigheim gelaufen sind oder in der Garage von einem Rettungswagen oder vor der Pforte am I-Punkt. Ja, aber auch bei den langen Geburten, das ist ja so ein Phänomen unter der Geburt, dass die Frau ja keinen dauerhaften Schmerz hat, sondern die Frauen haben die Wehe und in der Wehenpause kann sich ganz normal mit den Frauen unterhalten. Sie können entspannen. Sie haben wieder die Möglichkeit, Kraft zu schöpfen und auch lange Geburten sind gut zu schaffen.
Sie haben gerade schon gesagt, in 30 Berufsjahren sind es tausende Geburten. Läuft man da manchmal durch die Stadt und denkt sich so, auf die Welt gebracht, auf die Welt gebracht, auf die Welt gebracht. Oh, vielleicht nicht. Auf die Welt gebracht. Gibt's sowas?
Naja, wenn ich in der Stadt bin, bin ich schon in erster Linie als Privatperson unterwegs und da mache ich so eine Selektierung nicht. Aber es stimmt schon, dass die eine oder andere einen zuwinkt oder Hallo, Frau Lienig sagt oder so. Aber dass ich da irgendwas drüber nachdenke, wer war das oder was ist das für eine? Nee, das macht man nicht. Also es gehört ja auch zu unserem Berufsbild dazu, wenn man hier die Tür zumacht, nach Hause geht, abschalten zu können. Das hat ja auch was mit Resilienz zu tun.
Bei mir hat sich der Bezug zu Babys und auch zu Kindern tatsächlich erst durch meine eigenen Kinder geändert. Und jetzt, wenn ich kleine Babys sehe, dann denke ich auch schon so, oh, ist es bei Ihnen auch noch so? Oder ist man da schon so abgestumpft und denkt, ja, ist halt dritte Woche, fünfte Woche und dann ist es auch gut.
Nein, es ist immer was Besonderes. Klar, der Bezug hat sich schon nochmal geändert, wenn man es selber erfährt und weiß, was man da für einen Schatz hat, wenn man selber ein Kind in der Hand hält. Aber ich denke, es gibt ja auch Hebammen, die keine Kinder geboren haben und die sind genauso gute Hebammen. Also das kann man jetzt nicht selektieren.
Das meinte ich auch gar nicht, um Gottes Willen, sondern ich meinte, ist bei Ihnen dieser Reiz da, das noch süß zu finden? Ist es so bei Ihnen, dass Sie denken, ach ja, süßes kleines Baby oder ist halt ein kleines Baby.
Nö, es gibt schon hübsche, besonders hübsche Babys.
Die eigenen sind immer die hübschesten, das kann ich auch verraten. Der Hebammenjob ist ja, man kann eigentlich sagen, oder zumindest wird es in den Medien so dargestellt, akut gefährdet, eben dadurch, dass es so wenige gibt. Vor allem durch Personalmangel, zumindest wirkt so auf mich. Ist es tatsächlich so?
Ja, teilweise ja, weil ja Hebammen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten oder sehr geringfügig nur arbeiten oder weil halt sich Frauen vielleicht doch nicht für den Hebammenjob entscheiden, weil es halt diese Belastung ist, die man ja auch in der Pflege und in anderen Berufen hat. Also dieses Phänomen haben wir ja auch heute, wenn es um Metzgerberuf oder um Bäckerberuf geht, dass man halt nicht mehr Wochenenden arbeiten möchte oder Feiertage arbeiten möchte. Und natürlich aber auch durch diese Arbeitsverdichtung heutzutage, dass es bis heute nur eine ganz alte Personalbedarfsberechnung für die Hebammen in den Krankenhäusern gibt, die längst überfällig wäre zu modifizieren, zum Beispiel in der Intensivpflege gibt es genau definiert, wie der Betreuungsschlüssel sein muss. Da kämpfen wir vom Berufsverband auch schon sehr viele Jahre, dass man da endlich was definiert bekommt. Und das führt schon manchmal zu hohen Belastungsspitzen. Aber ich finde trotzdem, dass das Schöne in diesem Beruf überwiegt. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht so lange in diesem Beruf geblieben.
Was man immer wieder hört, ist auch, dass bei den ambulanten Hebammen, also die, die Hausbesuche machen und so, dass die vor allem zu kämpfen haben mit diesem Thema Versicherung. Können Sie das mal kurz erklären für diejenigen, die da so gar nicht in der Thematik sind, was da eigentlich genau die Problematik ist?
Ja, Hebammen, die freiberuflich arbeiten, müssen sich natürlich extrem hoch versichern. Klar, man hat ja das Leben von Mutter und Kind in den Händen und das spiegelt sich natürlich nicht in der Gebührenverordnung wieder, was man dann schlussendlich abrechnen kann und ganz zum Schluss Cash auf der Hand hat. Und natürlich gibt es heutzutage mittlerweile dann Unterstützungen, Beihilfen, aber das ist nicht sauber geregelt. Und von dem her, klar, auch die Bezahlung spielt mit einer Rolle, aber ich finde nicht die wesentlichste.
Sie haben vorhin schon gesagt, der Hebammenberuf ist ja mitgefühlt einer der ältesten der Welt. Wenn ich mich recht erinnere, hatten sogar die alten Ägypter schon Hebammen, zumindest schwirrt es bei mir irgendwo im Kopf herum. Wie wird sich denn dieser Beruf aber auch in der Zukunft vielleicht verändern aus Ihrer Sicht?
Ja, er ist ja zum einen schon jetzt akademisiert worden. Das war auch lang überfällig, weil auch die Gesundheitsberufe sollten diesen Weg der Akademisierung gehen und wissenschaftlich arbeiten und ihr Tun hinterfragen. Also es ist nicht alles mit Erfahrungswissen zu machen. Von dem her ist es gut, dass es jetzt so gelaufen ist. Darüber sind wir froh und hoffen, dass da auch die eine oder andere Frau sich für diesen Berufsweg entscheiden wird.
Weil Sie die Akademisierung gerade ansprechen, warum ist die denn so gut? Also was ist daran besser als an einer klassischen Ausbildung?
Dass man nicht nur Erfahrungswissen weitergibt, sondern auch dieses Hebammenwissen, nicht nur dieses fachliche, geburtshilfliche Wissen, sondern das Hebammenwissen, dass man das auch wissenschaftlich hinterfragt, erforscht und sagt, macht das Sinn? Hat das eine Evidenz? Hat das eine Auswirkung? Oder ist das nur so Erfahrungswissen, so Bestandswissen? Das hält sich ja über ganz, ganz lange Zeit. Und wissenschaftliches Wissen wird ja immer wieder neu hinterfragt und versucht man ja immer auch wieder zu widerlegen. Und das ist, glaube ich, schon im Gesundheitsberuf genauso wichtig wie in dem Medizinerberuf. Und von dem her begrüßen wir alle natürlich diese Akademisierung, aber hoffen trotzdem, dass die Hebammen dann auch am Bett bleiben, so sagen wir das immer in Anführungsstrichen, also wirklich an der Frau ihren Beruf ausüben und nicht dann irgendwelche anderen Wege weitergehen. Und dass es dann halt genügend Hebammen irgendwann wieder mal gibt, sodass diese Pseudo-Berufe, will ich gar nicht sagen, aber Pseudo-Wege, die jetzt schon entstehen, wie zum Beispiel, dass Frauen Doulas betreuen, dass das wegfällt, dass das wieder weniger wird. Weil das sind keine Qualifizierungen, das sind keine anerkannten Berufsbilder. Und wir Hebammen kämpfen natürlich für unser Alleinstellungsmerkmal, was heißt, dass wir nur Alleingeburten betreuen dürfen. dürfen. Also auch Ärzte haben die Hinzuziehungspflicht, Hebammen zu Geburten hinzuzuziehen und dürfen nur im Notfall Geburten alleine betreuen. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal und das hält auch unseren Beruf am Leben. Und das ist natürlich das, was wir möchten, dass das erhalten bleibt und nicht irgendwo überwuchert durch andere Berufszweige.
Da sind wir noch bei einer weiteren Frage, denn Sie haben schon vorhin gesagt, Hebamme ist in gewisser Form ein Handwerk, weil man mit den Händen arbeitet. In anderen medizinischen Berufen kommt immer mehr Technik zum Einsatz. Künstliche Intelligenz spielt jetzt in ganz vielen Bereichen eine Rolle. Aber ich denke, in diese Richtung kann sich ja das Hebammenarbeiten gar nicht entwickeln. Oder wo sehen Sie da die Zukunft?
Begrenzt schon. Also es gibt immer kleinere Sachen an medizinischem Know-how, was sich natürlich auch in der Geburtshilfe entwickelt. Aber es wird ein Handwerk bleiben. Also es ist immer eine Arbeit, die man händisch verrichtet, aber es ist auch viel Psychologie dabei. Es sind so verschiedene Sparten, die da einfließen. Aber natürlich das Gebären, wenn wir jetzt bei natürlichen Gebären bleiben, ist ein Akt, der wird so bleiben, der wird sich nicht verändern. Es sei denn, natürlich, man macht einen Kaiserschnitt und da gibt es natürlich dann auch wieder andere OP-Techniken, Gerätschaften, die dazukommen. Klar, das verändert sich dann schon. Aber die Betreuung, glaube ich, kann man nicht durch KI ersetzen.
Definitiv nicht. Warum ist es aus Ihrer Sicht immer noch ein Traumjob, Hebamme zu sein?
Ja, so eine Geburt ist ja was ganz, ganz Besonderes, was ganz Faszinierendes. Und man hat dieses Privileg, in dieser Zeit dabei sein zu dürfen und die Frauen nicht nur fachlich, sondern auch beratend begleiten zu dürfen. Auch die Zeit danach natürlich. Also es ist ja eigentlich ein ganz schöner Betreuungsbogen, wenn man jetzt schon manche Frauen oder manche Hebammen die Frauen schon am Anfang der Schwangerschaft kennenlernt, bis dann zum Ende, wenn das Kind schon fast vielleicht ein Jahr ist. Ja, das ist eine ganz besondere Zeit und das mit begleiten zu dürfen, ist ein Stück weit ein Traumberuf.
Das ist schon fast ein perfektes Schlusswort. Letzte Frage, dann sind Sie auch schon wieder entlassen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass die Akademisierung voranschreitet und es genügend Hebammen in Deutschland gibt, die bereit sind, auch arbeiten zu wollen, in diesen anstrengenden Beruf schichten zu wollen, Feiertage arbeiten zu wollen und durch diese Akademisierung auch manchmal noch Klüfte, die zwischen Medizinern und Hebammen entstehen, sich vielleicht ein Stück weit regulieren und auch Frauen noch Kinder kriegen möchten oder Paare noch Kinder kriegen möchten, weil die Geburten ja momentan gerade wieder sinken.
Das ist in der Tat richtig. Es ist ein sehr, sehr schönes und sehr gutes und wahres Schlusswort. Deswegen sage ich vielen herzlichen Dank erstens für die Zeit und auch für die tollen Infos, für das tolle Gespräch. Sag weiterhin alles Gute und dass es noch viele tausend weitere Geburten auch für Sie noch werden, die Sie betreuen dürfen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war Carola Lienig. Sie ist die leitende Hebamme und Bereichsleitung der Kreisseele von der RKH Gesundheit hier in Bietigheim und auch in Ludwigsburg. Und das war's für heute. Wenn ihr wollt, hören wir uns gerne nächstes Mal wieder. Seid gespannt, wen wir da wieder am Mikro haben.